Reell Podcast, unser erster Podcast. Wir, das sind Matthias Frey und Alexander Eckert, haben bisher immer Filme gedreht mit dokumentarischem Ansatz. Dabei haben wir Interviews geführt, oft längere Interviews. Leider sind davon meistens nur 3 Minuten im Film gelandet. Aber da bietet sich dieses Format super an, um endlich mal mehr davon zu zeigen. Unser erster Gast im Podcast ist Michael Braungart. Michael Braungart, mit dem sind wir inzwischen freundschaftlich verbändelt, kann man sagen, denn wir begleiten ihn schon seit 10 Jahren. Er ist einer der Erfinder der Cradle-to-Cradle-Philosophie. Cradle-to-Cradle muss man vielleicht kurz mal erklären, denn wir tun es im Podcast direkt selbst nicht, ist ein Produktdesign-Konzept, wo es darum geht, dass wir eigentlich alle Produkte unseres Alltags entweder zu 100% recycelbar oder zu 100% biologisch abbaubar herstellen könnten. Das ist eine Frage der Chemie. Die ist in den meisten Fällen noch völlig minderwertig, sodass wir mit einem Riesenproblem an Müll auf diesem Planeten zu kämpfen haben. Das betrifft nicht nur das Thema Müll, das betrifft auch das Thema Klima. Für Matthias und mich ist dieses Konzept das Logischste von allem, was wir überall sehen können. Michael Braungart ist eine ganz spezielle Persönlichkeit, das merkt man jetzt auch gleich im Podcast. Ich würde auch sagen, ohne große weitere Vorworte, hier kommt Michael Braungart. Ja, Michael, vielen Dank, dass du hier bei uns jetzt bist. Eigentlich geht es uns darum, ein bisschen auch den Menschen Michael kennenzulernen, aber man lernt ihn ganz schnell kennen, wenn man hört, was du zu erzählen hast. Und wir sind eigentlich darauf aus, einfach mitzuerleben, wo du gerade bist, was in deinem Leben gerade stattfindet. Was ist denn gerade das Aktuelle, woran du arbeitest?
Ja, zum einen natürlich tut es mir schon leid, dass diese ganzen Schulkinder jetzt wieder auf die Straße gehen müssen, um zu protestieren. Ich dachte, die Kinderarbeit hätte man eigentlich abgeschafft, aber nein, die müssen auf die Straße gehen, weil die Erwachsenen nichts taugen. Und das ist gemein, weil man zum einen denen die Kindheit wegnimmt und die Zukunft gleichzeitig mit dabei. Anstatt zu sagen, wir ändern das jetzt, sozusagen freuen wir uns, dass sie protestieren. Und ich habe jetzt in Kopenhagen gerade ein Kinderparlament erlebt. Da sind 10-jährige Kinder auf der Bühne und weinen, was man ihnen für eine Zukunft hinterlassen würde. Das heißt, man stiehlt ihnen auch noch die Kindheit. Also das ist schon spannend. Das heißt, gerade was diese Klimadinge angeht, ist es sehr interessant. In Kopenhagen zum Beispiel gibt es eine Müllverbrennungsanlage und Kopenhagen möchte klimaneutral sein. Und dann haben sie eine Verbrennungsanlage und dann sagen wir, ja klar, der Müll wird ja immer da sein, also ist es doch klimaneutral. Das ist ein nachwachsender Rohstoff sozusagen. Oder Länder wie Finnland betreiben Torfverbrennungsanlagen und geben sich als große Klimaschützer aus. Und dann frage ich, wie könnt ihr das machen? Und sagen, ja, Torf bildet sich ja wieder nach, 200.000 Jahren, aber immerhin. Dagegen ist unsere Braunkohleverbrennung ziemlich harmlos. Wenn wir im Norden sind, dazu, wenn es dunkel und kalt ist, dann muss man im Prinzip durch Beschiss durch den Winter kommen. Man muss sich im Prinzip auf Kosten der Allgemeinheit bereichern, weil sonst schafft man das nicht. Und das führt zu einer Form von Doppelmoral, wie bei Alkohol oder anderen Dingen natürlich genauso. Das Dumme ist nur, dass daraus ein globales Modell geworden ist. Es hat damit angefangen, dass die Leute sagen, Nachhaltigkeit, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden, so wie Kohl im Grundland 1986. Jetzt kommen sie nach Hause und sagen den Kindern, ich will euch heute nicht schaden. Ich meine, für einen Blödsinn. Ich will doch gut sein für die Kinder, oder? Und so gibt es viele so Dinge.
Also ja, ich finde das gut, ganz kurz, dass du bei dem Thema bist, weil das Thema Cradle to Cradle, was du zusammen mit Bill McDonough groß gemacht hast, ist sehr stark ja auf die Produktentwicklung, geht das ja immer. Aber Klima ist ja auch so ein wichtiges Kapitel. Und ich finde es schön, irgendwie in der Cradle-to-Cradle-Philosophie, dass das irgendwie auch integriert ist. Nimmst du das auch so wahr, dass die Leute drumherum, die jetzt an den Produkten sozusagen neu entwickeln, auch irgendwie das Thema Klima mit im Blick haben? Oder welche Rolle spielt das bei euch?
Die Produktentwicklung hängt nur daran, dass wir gesagt haben, wir möchten zeigen, wie es anders aussieht. Aber Cradle to Cradle ist eigentlich eine Kulturfrage. Ist eine Frage davon, hat das Böse seine eigene Seinsqualität? Das ist die Grundlage eigentlich davon. Wenn das Böse da ist, dann kann ich nur weniger schlecht sein, sozusagen. So wie die Religion, Judentum, Christentum, Islam sagt, du bist böse und bei dir, Alexander, stimmt es sicher davon und nur Gott kann dich erlösen, dann kann ich nur weniger schlecht sein. Ich kann ja gar nicht gut sein. Ich kann nur weniger schlecht sein. Darum denken Leute, es sei Schutz, wenn sie weniger Schweinereien machen. Davon, aber darum will eine Stadt wie Hamburg oder Berlin will klimaneutral sein, wie albern. Ja, stellt man sich vor, ich komme nach Hause und sage meinen Kindern, ich bin heute kinderneutral. Ja, völlig albern, aber das ist religiös bedingt. Das ist von der Religion sozusagen die Denkweise zu sagen, ja, nur Gott kann dich erlösen, also kannst du eben nur weniger Schweinereien begehen. Aber du kannst nicht gut sein für die Welt. Darum geht es darum, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Und in der Tat, in Schweden, wenn es dunkel und kalt ist, da ist jeder Fußabdruck zerstörerisch. Darum muss ich ihn minimieren. Aber wenn ich entlang der Elbe oder des Rheins spazieren gehe, ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum. Also warum will ich nicht einen großen Fußabdruck haben, der aber nützlich ist, der den anderen Lebewesen nutzt, also ein Feuchtgebiet wird und nicht sparen, vermeiden, verzichten, reduzieren. Darum ist das Cradle to Cradle vor allem eine Frage des Menschenbildes. Wenn das Böse so seine eigene Qualität hat, dann muss ich das bekämpfen. Aber die Dunkelheit hat ja auch keine eigene Qualität. Es ist nur die Abwesenheit von Licht. Oder die Kälte hat auch keine eigene Qualität. Es ist nur die Abwesenheit von Wärme. Das heißt, das Böse ist nur die Abwesenheit von Qualität, von Gut. Ja, und darum muss ich nicht das Böse bekämpfen, sondern lieber schauen, gute Produkte zu machen und die Menschen als Chance zu begreifen, nicht als Belastung. Und darum ist Cradle to Cradle eher ein Kultur- und soziales Konzept, was sich natürlich auf die Umwelt und auf Produkte auswirkt.
Ja, ja,
davon. Aber das ist alles. Also darum, ja, Cradle to Cradle kommt von der Frage aus, was ist unsere Rolle auf der Welt? Und was eben besonders beeindruckend ist, dass es eben zum Beispiel in der ganzen westlichen Welt kein Bio-Siegel gibt, das erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurück dürfen. Also ich fühle mich so schlecht, dass ich hier bin, dass ich sage, es ist nur Bio, wenn ich da nicht dabei bin. Ja, also Demeter, Bioland, Nature, Procre und wie sie alle heißen, erlauben nicht, dass meine eigenen Nährstoffe zurückgehen. Damit sind wir als Menschen sofort zu viele auf der Welt. Ja, auch Demeter Landbau verliert 2 Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, und das als Bio zu bezeichnen, ist doch ziemlich absurd.
Ja.
Also ich war in China zum Beispiel, wenn man dort zum Essen eingeladen ist, ich habe 2 Jahre dort gearbeitet, dann erwarten die Leute auf dem Land bis heute noch, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht.
Ist das wirklich wahr? Du hast die Geschichte schon
erzählt. Ja, klar. Ja. Also ich habe das vor 3 Monaten wieder erlebt davon. Das ist so.
Du sollst erst auf Toilette gehen, bevor du das
ist doch klar,
verlässt. Die Nährstoffe sollen da bleiben.
Die Römer haben gesagt, Geld stinkt nicht. Pecunia non olet. Und meinten damit aber nicht, dass man die Nährstoffe zurückbringt an die Bauern, sondern nur Latrinen baut und das dann in den Fluss entlässt. Ja. Das ist immer so vorgegeben in der westlichen Kultur. Man hat immer den Bauern was weggenommen und nie etwas zurückgegeben. Dann wurden die Bauern immer ärmer und mussten in die Stadt flüchten, um eben irgendwie überleben zu können. Und die Stadt musste weiter weg, um sich die Nährstoffe woanders zu holen. Man hatte nur das Glück in alten Rom, dass eben in Sizilien, in Süditalien einfach viele Meter hoch an Vulkanasche war, die man dann also nutzen konnte und gar nicht gemerkt hat, dass man eigentlich nur die Nährstoffe immer nur gestohlen hat daraus. Darum hat das Römische Reich ein bisschen länger gehalten, aber die anderen Reiche davon sind viel früher zusammengebrochen, weil sie nicht in der Lage waren, die Nährstoffe zur Verfügung zu stellen. Es hat dann von in Sizilien als die Kornkammer des Römischen Reiches oder sowas schwadroniert. Aber eigentlich hat man nur die Vulkanasche aufgebraucht dabei. Also die Menschheitsgeschichte als Nährstoffgeschichte ist schon spannend, weil der 30-jährige Krieg sich sehr leicht erklären lässt über den Verlust von Nährstoffen. Man musste dann später Kunstdünger erfinden, man musste Kolonien bilden, weil man zu dumm war, Nährstoffe zurückzubringen. Und das immer in der ganzen westlichen Welt. Während China konnte eine bruchlose Zivilisation über 5000 Jahre schaffen, weil sie ihre Nährstoffe immer wieder eingesetzt haben. Die mussten nicht ständig ihre Nachbarn überfallen und haben darüber eine viel höhere Bevölkerungsdichte auch machen können, weil ihre Nährstoffe immer im Kreislauf gegangen sind.
Hm. Wahnsinn. Ja, du hast gerade erzählt, deine Tochter dachte, du bist 16 noch, du weißt alles. Man merkt, du bist auf jeden Fall vielseitig belesen. Und was ist etwas, was man aus diesem Cradle to Cradle für sich privat mitnehmen kann? Was ist etwas, was man im Alltag für sich anwenden kann? Was ist, wenn man sagt, das finde ich gut?
Das Erste ist, dass man aufhört, überhaupt mit Moral zu argumentieren. Weil die Moral ist immer dann weg, wenn man sie wirklich braucht. Also zum Beispiel, ich habe mit meinen Studenten in Holland, die ausgestattet mit Messgeräten, wenn ich auf der Autobahn im Stau stehe und die Spur wechsle, verursache ich für die Leute hinter mir im Durchschnitt 200 Mal mehr Verzögerung, als ich selber an Zeit gewinnen kann. Etwa 70% der Staus in Holland werden durch Spurwechsler verursacht. Und was mache ich, wenn ich Stress habe? Ich wechsle die Spur auf der Autobahn, wenn ich zu spät dran bin. Das heißt, die Moral ist immer weg, wenn man sie eigentlich wirklich braucht. Und das gilt für viele Beispiele. Am schlimmsten rasen die Leute in Rotterdam vor Kindergärten. Ja, weil das Kind ist irgendwie schon nicht das Industriesystem erfunden worden. Da hat der liebe Gott irgendeinen Fehler gemacht. Und dann liefern wir das Kind ab, obwohl es eigentlich krank ist. Ja, und dann, Papa, ich habe Fieber. Und spuckt das Jackett voll. Und dann drücken sie es so eine Praktikantin in die Hand und sind schon viel zu spät dran. Und dann rasen sie davon. Das Kind schreit wie am Spieß davon. Aber sie kümmert sich gar nicht mehr, dass die ganzen Leute entlang mit kleinen Kindern unterwegs sind oder kleine Kinder auf der Straße sind. Man ist ja zu spät dran. Im Durchschnitt fahren die Leute doppelt so schnell, ja, wie es erlaubt ist. Also vor Kindergärten, vor Schulen davon. Das heißt, die Moral ist immer weg, wenn man sie wirklich brauchen würde. Ja. Darum kein Moralsystem, sondern lieber ein bisschen übertriebene Eitelkeit. Darum führe ich auch das Gespräch hier davon. Das heißt, diese Selfie-Generation kommt mir sehr entgegen. Wir haben diesen paar Kindern, die da sind, immer erzählt, wie toll sie sind. Weil irgendwie dachten wir, das ist eine gute Pädagogik. Jetzt glauben sie das tatsächlich, obwohl sie gar nicht so toll sind. Und jetzt kommen sie an und sagen sie, was bin ich für ein toller Hecht? Und wenn ich Müll mache, bin ich einfach nur ein Idiot. Also nicht doof sein zu wollen, reicht völlig aus. Ja, davon. Also jemand, der giftige Kinderspielsachen machen, ist einfach nur ein Idiot. Ja, ist einfach nur ein Depp. Und das für junge Leute ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Sie sagen, ich brauche so ein bisschen Grundgeld, aber alles andere ist eigentlich egal. Ich bin lieber in der Community, in der Gemeinschaft zusammen. Und darum ist jemand, der einfach schädliche Dinge macht, ist einfach aus draußen dabei. Aber das ist nicht mehr durch Moral gebunden, sondern durch Selbstwertgefühl, also durch ein bisschen mehr Eitelkeit davon. Und insoweit gesehen habe ich da immer vielleicht schon als Vorbild gewirkt dafür. Weil warum stellt man sich auf eine Bühne wie gestern Abend in Magdeburg von 25 Leuten, die da hinkommen, davon, ja, von der Zentrale für politische Bildung davon. Ich meine, blöd, so kann man ja gar nicht sein. Aber nur weil eben der Staatssekretär dorthin kommt und noch zwei, drei andere wichtige Leute, komme ich dahin. Warum denn eigentlich? Ja, Blödsinn. Ja. Aber jetzt kommen sie an und wollen alle Knödel to Knödel oder Cradle to Cradle machen, wie auch immer. Natürlich gibt es dann Qualitätsprobleme, aber das macht nichts, weil in der Französischen Revolution hat es auch Qualitätsprobleme gegeben. Und solange ich nicht geköpft werde, ist es okay.
Aber nochmal, wenn es für einen persönlich wichtig ist, jetzt zu sagen, okay, das Cradle-to-Cradle-Prinzip habe ich verstanden, wo kann ich jetzt meinen Beitrag leisten? Ist es nur über Firmen möglich? Ich meine, lange Zeit hast du ja den Weg eigentlich immer nur über die produzierenden Werke gesucht und hast gesagt, die tragen die Verantwortung. Ein Kunde kann im Supermarkt nicht ein Chemiestudium absolviert haben, um zu wissen, welches Waschmittel er greifen soll.
Ja, ja, nehmen wir doch die Marktwirtschaft ernst. Im Moment ist der Gewinn privat und das Risiko trägt die Allgemeinheit. Ja. Und damit habe ich ja angefangen. Ich habe einen Fernseher auseinandergebaut, ursprünglich noch als Schüler davon und gefragt, wollen die Leute 4360 Chemikalien haben oder möchten sie gerne Fernsehen gucken? Dann wurde ich aus dem Wettbewerb als Ökokommunist ausgeschlossen. Ja? Davon. Das heißt, das Eigentum war die Religion sozusagen. Aber wenn ich diese 4360 Chemikalien wirklich am Hals habe, dann bin ich ganz schön dumm dran. Ja. Darum ist, alle modernen Produkte werden alle Dienstleistungen. Hm. Und so weit gesehen
ändert sich das. Also das ja. Im Grunde wäre doch dann die Entscheidung, Leasing zu betreiben, eigentlich, da wäre doch der Endkunde schon mal ein relativ mächtiger Einflussgeber.
Also erstens gibt es ja bei Cradle to Cradle kein Ende, also gibt es auch keinen Endkunden sozusagen. Ja. Das heißt, und das Leasing ist eigentlich nur ein Bankenmodell. Ja. Eigentlich brauchte es ganz andere Geschäftsmodelle. Also zum Beispiel kann ich auf den Fernseher ein Pfand erheben. Ja. Dann ist da einfach ein Pfand drauf, dann lohnt es sich, dass der Hersteller es wiederkriegt. Oder es gibt einen Hersteller für Büromöbel, der sagt, du kriegst 25% des Kaufpreises zurück. Wenn du genau nach 10 Jahren die wiederbringst, dann kann ich das Material wieder einplanen. Dann sind nur noch 3 Kunststoffe drin, anstatt über 20 vorher. Mhm. Weil er genau weiß, der Hersteller, dann habe ich dieses Material wieder zur Verfügung. Mhm. Und der Kunde kommt gleich wieder. Ja. Mhm. Wenn man eine Firma wie Puma oder Adidas anschaut, da kostet es 3-mal mehr, den Kunden zu behalten, ja, als das Produkt herzustellen. Ja, dann gibt es Streiks in Vietnam, dass die Leute anstatt $48, $52 im Monat haben wollen. Ja. Und dann verkaufen die Leute Schuhe und sagen, tut mir leid, dass deine Schuhe hässlich geworden sind. Aber schau, diese Heilige trägt die auch. Und dann sagen sie, Usain Bolt zum Beispiel, so ein mit höchster Wahrscheinlichkeit gedopten Sportler aus Jamaika, 30 Millionen, nur damit er diese Schuhe trägt. Ich meine, wie albern. Das ist ein dummes Geschäftsmodell. Das ist so, wenn ich zu meiner Frau hingehe und sie niederschlage und sage, Schatz, ich habe dich niedergeschlagen, jetzt bist du sicher beleidigt, aber komm wieder, ich gebe dein Eis auch aus dazu sozusagen. Das ist absurd. Wenn ich zum Beispiel hingehen würde und die Schuhe von vornherein nur als Versicherung verkaufe eine Fußtransportverbund, Verpackungsversicherung sozusagen, dann kann ich die besten Materialien einsetzen, nicht den billigsten Dreck. Oder ich mache ein Verfallsdatum drauf und sage, best bevor 2022, dann kriege ich meinen Kunden wieder und das Material.
Hast du den Adidas-Schuh Made to be Remade, hast du das mitbekommen aus dem Monomaterial?
Natürlich hast du das mitbekommen. Ja, klar, aber ich meine, hier stehen mehrere von solchen Dingern auch rum, ja, die von uns gemacht worden sind ursprünglich. Ja. Davon. Und außerdem, das Monomaterial mag sinnvoll sein für die Leute, die Monogamie feiern. Davon, es gibt gute Gründe für die Sohle und den Oberteil andere Materialien einzusetzen.
Nein, klar, man könnte, aber es ist ja vielleicht auch ein Schritt, der ja ganz interessant ist.
Oder? Ja, jeder Schuh sieht für mich zu einem Schritt, drum macht ja einen Schuh aus dazu, das ist klar. Aber wenn ich morgen in München sein will und heute mal loslaufe, dann sagst du doch auch, was für ein Idiot, du kommst ja nie an. Also das ist wirklich ein Alibi, da ist nichts dahinter. Außerdem ist es unsinnig, es gibt gute Gründe, verschiedene Materialien bei dem Schuh einzusetzen. Also auch für die Bequemlichkeit natürlich. Also ich will zuerst mal einen guten Schuh haben. Ja, also bei einer Verpackung ist ein Monomaterial sinnvoll. Ich könnte alle Dinge, die bei Aldi oder Lidl zu kaufen sind, mit einem Monomaterial herstellen. Ja, alle. Davon. Ich könnte PET dafür nehmen und darauf einen Pfand erheben. Dann würde jeder einfach 25 Cent auf jede Verpackung. Der Kunde bekommt eine Pfandkarte und dann kann er 120 Produkte damit kaufen, weil 30 Euro auf der Karte drauf sind. Und dann geht das Material zurück. Und für den stationären Handel wäre das toll, weil der Kunde dann zurückkommt und nicht übers Internet bestellt. Er hat einen Pfand und aus diesem PET, und ich kann alle Lebensmittelverpackungen aus PET machen, die sind nur etwa 2,5 Mal teurer als die anderen Verpackungen, die im Moment da sind, aus Polyethylen, Polypropylen und allen möglichen Gemischen, PVC und sonstigem Dreckzeug. Die sind nur für den Hersteller billiger. Nach dem Umgang in der Entsorgung ist das völlig anders, da zahlt die Allgemeinheit wieder dafür. Und darum könnt ihr hingehen und dann das PET lässt sich 8-mal verwenden. Das heißt, ich müsste bei jedem Mal im Recycling 12,5% ausschleusen, dann kann ich die Kettenlänge konstant halten. Das ausgeschleuste Zeug kann ich biologisch abbaubar machen und daraus kann ich Kleider machen, weil in jeder Muschel sind etwa 1500 Plastikteile drin. Davon ist ein Drittel etwa Textilabrieb. Und dieser Textilabrieb muss für biologische Kreisläufe gemacht werden. Dann müssen alle Polyester, Kleidungsstücke, Funktionstextilien etc. mit solchen biologisch abbaubaren Polyester gemacht werden, weil der Abrieb ja in die Biosphäre geht. Das kann ich ja gar nicht verhindern. Also es geht darum, wirklich andere Konzepte zu denken. Und das Monomaterial für den Adidas-Schuh ist die größte Dummheit, die man sich eigentlich vorstellen kann. Es ist wirklich ein PR-Gag davon. Wahnsinn. Aber das Monomaterial für eine Kunststoffverpackung, für Chips und Salzstangen und was auch immer, wäre natürlich was Richtiges. Ja, aber dafür brauche ich dann das Logistiksystem, das Material wieder einsetzen zu können. Und PET kann man biologisch abbaubar machen. Als erstes müsste man aber natürlich die 3% an PVC aus den Verpackungen rausnehmen, weil das PVC die gleiche Dichte hat wie das PET. Und dann kann ich das gar nicht richtig trennen. Ich habe dann immer ein Problem.
Ja, du bist wirklich jemand, der einem immer wieder den Kopf zurechtrückt, irgendwie, weil man immer wieder denkt, so, ah ja, okay, das habe ich jetzt verstanden. Und dann wirfst du nochmal andere Perspektiven auf. Insofern, ich würde dich auch einfach mal fragen, wie du es allgemein vielleicht mit unserer Menschheit auf dem Planeten siehst. Bist du ein Pessimist oder ein Optimist?
Nee, also zuerst mal ist es wichtig, das Drama herauszunehmen. Weil irgendwie sind wir alle irgendwie traurig, dass wir beim Untergang der Titanic nicht dabei waren. Also es fehlt uns sozusagen der Kick für den Alltag. So bis zu dem hin, dass Leute jetzt aufrüsten, Rüstungsausgaben für 2% fordern, weil ein geisteskranker amerikanischer Präsident das fordert. Ich meine, wie absurd. Weil irgendwie unterschwellig bedauern die Leute, dass sie beim Zweiten Weltkrieg nicht dabei waren. Ja, das waren immerhin interessante Zeiten. So ist es ihnen einfach langweilig. Darum müssen sie irgendwie den Kick anders suchen, mit Fallschirmspringen oder sonst irgendwas künstlich. Also darum suchen sie den Kick, je nachdem mit dem Weltuntergang. Sagen, die Welt wird dann untergehen, wenn wir jetzt das nicht zu Klimaveränderung und sonstigen Dingen was tun. Ist doch Quatsch. Also die Welt wird nicht untergehen. Auch wenn wir uns wirklich nichts tun, dann würden wir uns in der Tat kannibalisieren. Also es würden aber garantiert, also nach jedem Rechenmodell, was ich durchgucke, zwischen 2 und 3 Milliarden Menschen übrig bleiben. Also es geht nicht um das Überleben der Menschheit, Punkt 1. Ja? Mhm. Und das ist schon mal wichtig, weil es ist zwar schade, weil das Drama dadurch geringer ist dazu, aber es ist doch schon groß genug. Nein, was wir halt damit verlieren, ist vor allem unsere Würde. Ja, wir büßen das ein, was 10.000 Jahre Zivilisation war, das werden wir verlieren. Wir würden uns wirklich kannibalisieren, im eigentlichen Sinne sozusagen, wir würden uns gegeneinander wenden, um eben tatsächlich uns die Ressourcen zu sichern. Das ist das eine. Und das ist eigentlich schon Drama genug. Eigentlich.
Ja, das ist Drama genug.
Aber darum also nicht der Weltuntergang. Das zweite ist auch, die Natur wird nicht irgendwie, die Welt, nicht die Erde unbewohnbar oder sonst was. Gar nichts. Aber was passiert, es werden alle Tier- und Pflanzenarten, die uns eigentlich besonders nett erscheinen, lebenswert, die besonders kuschelig sind, so wie Eisbären oder Tiger oder Löwen oder Giraffen oder Elefanten, das wird alles verschwinden. Es wird nicht zu halten sein, auch durch kein Zoo etc. gesehen. Und das ist doch schon schlimm genug. Also das, was uns wirklich mit Natur direkt erlebbar verbindet, sozusagen, also die Ratten, selbst die Kaninchen, die Kakerlaken etc. werden das gut überstehen. Also überhaupt kein Punkt davon. Also darum ist das Drama erstmal weg davon. Das ist nicht. Und das ist doch viel schlimmer, dass es ein schleichender Prozess ist, und wir immer mehr Geld ausgeben müssen für die Reparatur der Zerstörung, dass wir am Schluss gar nicht mehr die Vitalität haben werden, etwas anders zu machen, weil wir das Bestehende umsetzen müssen. Das ist jetzt schon so, dass die Leute, die Rente beziehen, meinen, dass ihnen diese Rente zusteht. Als man die Rente eingeführt hat, war die Lebenserwartung genau halb so hoch. Die Rente war nur für die da, die man sonst nicht totgekriegt hat. Wenn man den gleichen Prozentsatz an Leuten in Rente schicken würde, wie damals, wäre unser Renteneintrittsalter bei 88,2 Jahren. Und wir sagen, die Gesellschaft altert, sie war noch nie so jung. Und dafür erklären wir die Leute zum Müll, wenn sie 65 sind oder schon früher, und schippen sie nach Mallorca sozusagen und sagen, und nach 3 Jahren sind sie völlig verblödet. Ja. Die müssen AfD wählen, die können gar nicht anders, weil sie wissen nur noch über den besten Golfplatz oder das schönste Restaurant Bescheid, aber was im Leben wirklich los ist, haben sie keine Ahnung. Und das macht ihnen Angst und das macht sie unsicher und dann müssen sie irgendwie nationale Identität finden daraus und lauter so Blödsinn. Aber das ist praktisch vorgegeben, wenn wir und unsere Würde ist schon lange weg. Ich habe ein Praktikum im Pflegeheim gemacht. Das sind wirklich 150 Leute und 2 Pflegekräfte für die ganze Nacht. Und die einen werden festgebunden, die anderen werden ruhig gespritzt, die dritten werden eingeschlossen. Unsere Würde ist da komplett weg, weil jemand, der an Alzheimer erkrankt, würde mindestens 5 Leute um sich herum brauchen, die um ihn sich kümmern. Und dann ist Alzheimer gar nicht so schlimm. Für die meisten Leute eigentlich nicht, weil ich komme aus der Ursuppe und ich kleide wieder zurück. Ich gewinne meine Persönlichkeit als Kind nach und nach und ich verliere nach und nach. Aber ich brauche Leute, die wirklich an mir interessiert sind und die für mich da sind. Sonst leiden die Leute Ängste, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Also es ist die absolute Hölle für die Leute, wenn da irgendwelche Pflegekräfte dafür da sind. Das heißt, jemand, der gesund ist, kann tätig sein. Ich bin für ein bedingungsvolles Grundeinkommen, nicht ein bedingungsloses. Mhm. Ja? Und dann brauche ich, wenn ich krank bin, brauche ich viel mehr Unterstützung der Gesellschaft. Wenn ich pflegebedürftig bin, dann ist die Gesellschaft dann für mich da. Mhm. Jetzt kann sie sich das nicht leisten, weil sie Leute weit über 20 Jahre inzwischen mit Rente versorgt. Kein Land der Welt kann Leute für mehr als 10 Jahre nichts tun bezahlen. Das ist einfach nicht zu machen. Mhm. Also das heißt, ganz grundlegend, darum fallen Arbeitsplätze weg in der Landwirtschaft. Davon, anstatt dass wir eine gartengebundene Landwirtschaft bauen, haben die wirklich Erde erzeugt. Ja. Und nicht, wie selbst Demeterlandbau, Boden verliert. Wir verlieren im Moment bis zu 40 Tonnen Boden pro Hektar. Und das ist in der Klimadiskussion überhaupt nicht begriffen. Der Boden ist der Hauptkohlenstoffträger. Also über die Hälfte allen Kohlenstoffs ist im Boden, nicht im Öl, nicht in der Kohle. Ja. Und das heißt, wenn wir den Boden so systematisch verlieren, im Moment verlieren wir 5000 Mal mehr Humus, als neu gebildet wird. In den letzten 200 Jahren haben wir die Gesamtfläche Chinas und die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten als landwirtschaftliche Nutzfläche auf der Welt verloren. Ja. In den USA hat man fast die Hälfte des gesamten Oberbodens eingebüßt. Das ist nicht so schlimm, weil man im Durchschnitt so 2 Meter etwa hat. Und es ist halt die Hälfte weg, so denken die Leute. Ja. Aber das ist so, wie man aus dem Hochhaus springt und sagt, na, es ging schon 20 Stockwerke gut, so etwa. Also wir brauchen eine arbeitsintensive Landwirtschaft, die mit Robotern natürlich unterstützt werden kann, die dann Unkraut jäten und sonst was. Nein, ich muss im eigentlichen Sinne, so wie Prinz Charles es durchaus sagt, den Pflanzen zuhören. Ich muss sie beobachten, ich muss gucken, wie ich sie wirklich unterstützen kann und den Tieren genauso. Das braucht menschliche Aufmerksamkeit und das ist intensiv.
In dir steckt wirklich ein Optimist und ein Pessimist in beiden. Manchmal wirkt alles ganz erschreckend und dann sind wieder ganz viele Lösungen da, wo man hofft, wenn es richtig verstanden wird, ist ja vielleicht doch noch ein Weg.
Also das Tolle ist doch, wir können jetzt die ganze Weltuntergangsdiskussion in Innovation umsetzen. Wir haben 40 Jahre Blame und Shame gemacht und gerade in Deutschland besonders, weil wir das schlechte Gewissen sozusagen aus der Nazi-Diktatur, wir haben ja die Nazis in einem Inklusionsakt, wie man sie nicht irgendwie vorstellen kann, ja. Da waren so viele arme, behinderte Nazis, die haben wir alle integriert in unser System. Ja, und das war schon Inklusion, wirklich toll. Ja. Ich meine, das muss man erst mal nachmachen. Ja. Das sind ganze Tausende von Massenmördern einfach wieder zu integrieren dazu. Und da aus dem schlechten Gewissen dazu haben wir zum Beispiel in Deutschland vor allem die Solarenergie vorangebracht, als es überhaupt niemand dran gedacht hat. Wir sagten, wenn wir schon Schweinereien gemacht haben, dann doch immerhin tun wir jetzt was Gutes für die Zukunft. Wir haben der Welt damit wirklich 20 Jahre Entwicklungszeit geschenkt für Solaranlagen. Ja. Und das Gleiche für Windenergie auch. Also das schlechte Gewissen haben wir sozusagen dann transformiert in Bezug auf Umwelt- und Naturschutz. Und das kam uns natürlich gerade den Nazis auch sehr entgegen, weil die haben schon immer die Bäume angebetet. Es gibt kein Land der Welt, wo so ein Baumkult besteht wie in Deutschland. Ja, ja, und Tannenbaum Baum. Und oh, wer hat dich, du schöner Wald, ja. Und am Brunnen vor dem Tore und sonst was dazu. Ja, und das so, ist kulturgeschichtlich extrem spannend. Allerdings haben wir, so wie Moses sozusagen, nie die Früchte unserer Arbeit dann ernten können, weil wir keine Geschäftsmodelle entwickelt haben. Also eine Schüco-Anlage zum Beispiel von Europas größtem Hersteller für Fenster, davon, die haben Solaranlagen gemacht und die haben die verkauft, diese Idioten. Ja, niemand braucht eine Solaranlage und selbst die Stadt Freiburg kauft Solaranlagen, die nennt sich Solarhauptstadt Europas. Ich habe so eine Schüco-Anlage untersucht, die hat nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Die parallele, die chinesische Anlage dazu, verliert in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades. Aber am Anfang ist sie 40% günstiger, hochsubventioniert, mit Umweltzerstörung zusätzlich unterstützt. Ja, und, aber auf 20 Jahre gerechnet ist die Schüco-Anlage, was Stromausbeute angeht und Kosten pro Kilowattstunde, 30% günstiger. Weil wir kein Geschäftsmodell entwickelt haben, ist die gesamte Solarindustrie verschwunden. Und das wird uns mit dem gesamten Maschinenbau passieren. Komplett. Die wird komplett verschwinden, weil durch die Digitalisierung die Kopie so schnell möglich ist, dass das Original dann mit der Kopie konkurriert. Und da die Kopie schlecht ist, wird das Original zusätzlich noch kaputt gemacht. Also es gibt zum Beispiel einen Ventilatorhersteller, der stellt wunderbare Ventilatoren her, vom kleinen Rechner bis zum großen Schiff davon. Und 3 Monate später, nachdem man das in Hongkong vorgestellt hat, ist in Shanghai schon das Konkurrenzmodell mit eigenem Markennamen drauf. Und dann sagen die Leute, oh, der Ventilator ist auch nicht mehr so gut, weil nach 2 Jahren ist die Kopie kaputt. Der Originalventilator braucht 10 Jahre keinerlei Wartung. Und davon haben die nichts. Also wenn wir keine Geschäftsmodelle entwickeln, wird uns die gesamte Industrie verschwinden. Wir werden
Welches Geschäftsmodell hätte denn so eine Solaranlage gerettet?
Naja, das erste Geschäftsmodell wäre natürlich, ein Museum für Indien und China zu werden. Das ist ja auch eine Aufgabe für die Europäer. Davon sozusagen, Venedig ist überall sozusagen. Ja. Aber nein, er müsste einfach nur 20 Jahre Nutzung verkaufen. Niemand braucht eine Solaranlage. So wird der Hersteller auch die besten Materialien einsetzen, die auch wieder auseinanderbauen kann, weil er dann mit dem Material wieder was anfangen kann. Ja. Also nehmen wir die Marktwirtschaft doch ernst. Derjenige, der einen Gewinn hat, soll auch das Risiko tragen. Und in dem Fall dazu hat er ein Geschäftsmodell, weil so hängt die Stadt Freiburg mit dem ganzen Giftmüll fest und sagt, oh, wir machen doch Solar. Und dafür machen sie das Energieproblem zwar kleiner, aber das Materialproblem umso größer. Und da gibt es ganz viele Dinge. Da ist der Donald Trump einfach der ehrlichere Lügner, muss man ganz offen sagen. Ja, er lügt die Leute ehrlicher, dann weiß ich, wo ich dran bin. Also wir verwenden 21% unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Europa, um Biotreibstoffe zu machen. damit verlieren wir zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Und dort ist der Boden, der Kohlenstoff drin. Ja? Und machen damit Biotreibstoffe. Und gleichzeitig beziehen wir als Futtermittel die Fläche Frankreichs. Ja? Europa bezieht die Fläche Frankreichs als Futtermittel. Das ist krank. Ja? Davon anstatt zu sagen, kommt, Bio kann nur, Biotreibstoffe können nur sein, wenn sie nicht mit Nahrungsmitteln konkurrieren. Ja? Von vornherein. Oder wir beziehen aus dem Regenwald in Indonesien sozusagen Palmöl. Ein Hektar Regenwald hat 7000 Tonnen Kohlenstoff gespeichert.
Ich habe neulich das erste Mal Palmöl oder Palmplantagen gesehen. Das ist in der Grenze zum Urwald. Das ist wirklich,
das ja, ja, das ist eine Gemeinheit. Und vor allem, dann sagt die EU-Kommission, ja gut, wir werden in Zukunft nur noch zertifiziertes Palmöl nehmen. Ja. Das heißt, die Chinesen lassen wir abholzen, weil eine Plantage, wenn sie älter ist als 12 Jahre ist, wird sie von Umweltorganisationen als nachhaltig zertifiziert, weil sie schon 12 Jahre da ist. Ja. Das heißt, also, das ist alles in der Weise so grotesk, dass man den Leuten die Illusion schafft, es täte sich was. Aber in der Tat stehen die Maßnahmen in keinem Verhältnis zu dem, was wirklich
notwendig ist. Was wird den Wechsel wirklich machen? Man hat so das Gefühl, irgendwie, es ist doch irgendwie gerade die Zeit der großen Veränderungen. Irgendwie fühlt es sich so an. Was wird den Umbruch schaffen, den wir schaffen müssen?
Sicherlich? Ja, zu begreifen, dass das Umweltthema kein Moralthema ist, sondern das einzige echte Innovationsthema, was die Europäer haben. Also ich habe eine Mitarbeiterin gehabt dazu, die kam aus Korea, die hat jeden Tag wie ein Kaninchen vor der Schlange gesessen. Man sah immer das Weiße hervortreten aus den Augen davon, wenn sie einen Rechner eingeschaltet hat. Und das nennen wir schnelles Internet. Weil sie immer gedacht hat, ihr Rechner sei kaputt. Ja? Ist sie immer erschrocken, jeden Tag. Sie konnte das nicht stoppen. Ja, wir nennen das Digitalisierung, wenn man den Kühlschrank vom Auto ein- und ausschaltet. Das ist Digitalisierung. Das heißt nur Digitalisierung, weil unser Wirtschaftsminister Altmaier so korpulent ist.
Ich wollte dich zur Digitalisierung.
Vorher war Gabriel so korpulent, das ist auch nicht mehr davon. Darum ist es eigentlich Digitalisierung. Da ist nichts dahinter. Die eigentliche Chance der Digitalisierung bedeutet, zu wissen, was man hat und dieses tatsächlich digital nutzen zu können. Das heißt, aber dafür Geschäftsmodelle zu haben, dann mit der Digitalisierung ist der Abfall vorbei, weil ich ja weiß, was es ist. Und dann kann ich es immer planen dafür, weil dann kann alles Nährstoff sein von vornherein. Aber wie gesagt, dafür braucht es Geschäftsmodelle.
Kannst du da noch ein bisschen nochmal in die Tiefe gehen?
Also ich will das nochmal erklären. Ja. Wir haben überall den Anschluss verpasst. Mhm. Bei Gentechnik auch. Ja, wir sagen, wir wollen keine Gentechnik. Und was ist? Ich gucke mir einen Saatzuchtbetrieb an und sage, ja gut, wir machen die konventionelle Saatzucht. Die beschießen wirklich die Pflanzensamen mit radioaktivem Kobalt und gucken, welche Mutanten rauskommen. Ich meine, absurder geht es gar nicht. Dann greife ich doch lieber an der Stelle ein, die Information, wo ich weiß, wo sie steckt, und ändere das. Nur ich kann nicht wie Monsanto den Gewinn privatisieren und die Allgemeinheit das Risiko lassen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich den reversibel haben in der Demokratie. Und das Gleiche gilt für Elektronik. Man hat gesagt, nein, das ist Spielzeug für die Japaner und die Chinesen dazu. Im Internet davon, das war Spielkram für uns auch, da sind wir auch 15, 20 Jahre zurück. Überall in diesen ganzen Bereichen. Mhm. Aber es gibt einen Bereich, in dem wir wirklich führend sind. Und wenn ich dann den verbinde dabei, die Frage ist die Grundfrage, arbeitet Mercedes für Google oder Google für Mercedes? Mhm. Ja. Und anstatt jetzt sozusagen einen Elektromotor auf 4 Rädern als Auto auszugeben, ja, davon ist es doch viel sinnvoller zu sagen, wie könnte wirklich die Mobilität der Zukunft aussehen? Und da ist ein Unternehmen wie Mercedes, die das Auto erfunden haben, auch wenn selbst der amerikanische Präsident Obama meinte, das wären die Amerikaner gewesen, davon, so wie bei vielen anderen Dingen ja auch, davon ist dann Mercedes viel besser geeignet, die Mobilität der Zukunft zu machen, als es eigentlich Google kann.
Davon,
ja, weil man damit zum Beispiel aus 36 Stahllegierungen, die in so einem Auto drin sind, nicht mehr Baustahl macht wie jetzt, ja, und damit alle Buntmetalle, Chrom, Mangan, Kobalt und sonst was alle verloren sind, sondern indem man das ganze Auto in der Tat aus völlig anderen Legierungen macht, die man wirklich zurückgewinnen kann. Jetzt machen wir Baustahl draußen, nennen das Recycling. Mhm. Ja. Und die Materialseite ist kritischer als die Energieseite. Mhm. Und die Energieseite ist auch nur eine Materialseite, weil es ist ein Missmanagement von Kohlenstoff. Ja. Mhm. Wie kann ich so doof sein, den Kohlenstoff in die Atmosphäre zu geben, wenn nur 2,4% der Erdkruste aus Kohlenstoff bestehen, aber 95% aller unserer Materialien, die wir brauchen, aus Kohlenstoff sind. Mhm. So dumm kann man doch gar nicht sein. Mhm. Also, glaube ich, ist es wichtig, wir müssen uns das zurückholen. Mhm. Also, wenn ich den jungen Leuten sage, sie sollen 20% weniger Schwein gemein sein und sage, bleib mir weg mit deinem Schuldmanagement. Ja. Mhm. Aber wenn ich ihnen sage, komm, ihr werdet noch erleben, im Jahr 2100 nehmen wir uns als Ziel vor, dass der Gehalt in der Atmosphäre von Kohlendioxid wieder der sein wird, der 1900 war.
Ja.
Dann
ja.
wollen die mitmachen. Dann ja. ist es eine positive Aufgabe. Ja. Ja. Dann, die Halbwertszeit von Kohlendioxid in der Atmosphäre ist über 500 Jahre. Darum muss ich das zurückholen. Das mhm. hilft gar nicht, sonst zerstört sich der Planet.
Funktionieren diese Anlagen, von denen man so hört, die irgendwie das aus der Atmosphäre wieder filtern, zurückfiltern?
Das ist doch gar kein Problem. Das kann jeder zu Hause nachmachen. Ich brauche bloß die entsprechende Temperatur. Und so wie ein Campingkühlschrank mit Erdgas Kälte erzeugt, mit Hitze, sonst kann ich das natürlich genauso mit der Sonnenwärme Kälte erzeugen. Mhm. Das Kohlendioxid lässt sich ganz leicht aus der Atmosphäre ausfrieren. Es gibt Trockeneis dann. Der Wasserdampf lässt sich auch ausfrieren. Mhm. Also in Ländern, zum Beispiel wie Dubai, wo die Leute immer schwitzen, weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und dann sie sagen, oh ja, sollen sie doch das Wasser direkt aus der Luft holen. Da ist literweise ja Wasser drin, davon in so einem Kubikmeter. Also das ist ja eine Menge. Das kann ich deshalb ausfrieren und kann es umsetzen und kann damit Methanol machen für Brennstoffzellen.
Mit anderen Worten, wir brauchen Chemiker.
Ja, wir haben natürlich durch diese ganzen Umweltschweinereien eine ganze Generation an Chemikern und guten Naturwissenschaftlern verloren. Ja, in Bhopal sind 500.000 Leute schwer verletzt worden, 30.000 gestorben, Bhopal, 1984. In Indien dazu, ja, da war eine Firma Union Carbide, die daran zugrunde gegangen ist, hat dort eine Katastrophe verursacht. Die Leute haben bis heute keinen Cent Entschädigung gekriegt. Davon, weil man die Ärzte damals bestochen hat, möglichst keine Krankenakten anzulegen, dann konnten sie ja nie nachweisen, dass sie darüber krank geworden sind.
Aber zu den Chemikern.
Also. Ja, und durch diese Dinge, dann gab es Seveso schon 76, es gab dann eine Katastrophe von Sando am Rhein. Die Chemieindustrie hat ihren Namen sofort geändert und gesagt, wir machen keine Chemie mehr, wir machen Life Science. Ja. Ja, Novartis, Evonik, ja. So Namen, die sich wie Damenbinden anhören, Evonik ja, dazu. Wir haben also künstliche Dinge daraus gemacht, um Kunstbegriffe und gesagt, wir machen gar keine Chemie mehr. Die Chemie hat man in Bad Banks ausgelistet und hat sie an dritte Weltinvestoren abgegeben, türkische, indonesische Investoren. Darum hat sich das Zeug auch nicht weiterentwickelt. Die Bauchemikalien sind noch die der 60er und 70er Jahre.
Was empfiehlt du einem jungen Menschen, der sich heute entscheidet, Chemiker zu werden?
Also ich hab was Tolles erlebt. Davon 1986 war die eigentliche schlimmste Chemiekatastrophe die Firma Höchst, die über ein halbes Jahr zu dumm war, ihren Kühlwasserkreislauf zu kontrollieren. Das gibt es heute nicht mehr, die Firma. Die Leute wurden immer panischer, weil es damals keine Technik gab, das Wasser im Rhein so zu reinigen, dass man den Dreck des krebserzeugenden Nitroaromaten nicht aufgenommen hat. Da war ich 1986 in Höchst gewesen. Da hatte ich einen Taxifahrer, der kam aus Pakistan und der hat mir einen Witz erzählt. Ein Lehrer kommt in die Schule und sagt, die Erstklässler, dann ist ja schön, was machen denn eure Eltern so? Und sagt er, oh, mein Vater ist Journalist. Und sagt, das ist wichtig, die Pressefreiheit, das ist auf jeden Fall nicht. Ja. Meine Mutter ist Lehrerin, sagt, oh, schönen Gruß an die Kolleginnen dazu. Immer findet er irgendwas Nettes. Und dann kommt am Schluss klein Fritzchen und er sagt, mein Vater ist Nackttänzer in einer schwulen Bar. Ja. Und stößt ihn der Nachbar an und sagt, stimmt doch gar nicht. Ich sagte, ja, mein Vater ist Chemiker bei Höchst. Ja. Und es war einfach so gesellschaftlich danieder. Ich habe das erst 2011 begriffen. 25 Jahre später war ich wieder in Höchst, gerade zum Jubiläum 25 Jahre und dachte, ja gut, irgendwie sind die 25 Jahre Katastrophe. Und irgendwie und hatte ich einen Taxifahrer, dann war das so ein Riesenturban, so ein Zix-Turban, so ein Mercedes, war praktisch mit dem Turban das ganze Taxi gefüllt sozusagen. Und er hat mir genau diesen Witz erzählt. Aber dieses Mal war es ein Banker. Ja. Das heißt, die jungen Leute haben dann kreative Finanzprodukte entwickelt, weil das war ja wertfrei. Ja. Oder die Informatik, Elektronik hat sich schnell entwickelt dazu, die Programmierung, das Internet hat sich entwickelt, weil die jungen kreativen Leute halt in diesen Bereich gegangen sind. Sie wurden Juristen, Betriebswirte etc. gesehen, haben deshalb den Shareholder Value entsprechend kreativ erhöht, wie man Steuern umgehen kann, dazu alle solche Modelle entwickelt. Die ganze Kreativität hat sich darauf gebracht. Jetzt ist es nicht mehr so schick, Banker zu sein. In Holland gehe ich von Gymnasium zu Gymnasium und sage, Freunde, wollt ihr nicht bei mir mitmachen? Und von 400 Abiturienten machen sofort 60, 70 mit. Weil die wollen einfach stolz sein. Nein, die wollen auf sich stolz sein. Ja. Jetzt brauchen wir die besten jungen Leute. Es hat für Chemie in Deutschland nie ein Numerus Clausus gegeben. Wir haben jeden genommen, den wir irgendwie kriegen konnten. Ja. Und dabei hat Lichtenberg schon den Übergang zwischen der Alchemie und und Chemie in Göttingen gewirkt hat, gesagt, wer nur die Chemie versteht, versteht auch die nicht recht. Das heißt, wir haben hauptsächlich Fachtrottel gekriegt. Die waren in dem Bereich wirklich gut, aber sie haben ihr Bestehendes halt weitergeführt und nicht den Kontext dabei.
Die gesellschaftliche Aufgabe des Chemikers steht jetzt sozusagen.
Ja, natürlich. Und was aber vor allem ist halt, was es braucht, sind Leute, die wirklich die Konsequenzen ihrer Arbeit auch mit anschauen. Ne? Mhm. Von Anfang an gleich. Und die Dinge so planen. Also zum Beispiel, dass wir immer noch über 2800 Chemikalien in Muttermilch haben, ist doch eine Bankrotterklärung an Chemie. Ja? Wie kann ich so doof sein? Ich habe mitgewirkt, viele so Studiengänge zu entwickeln, dazu, damit wir die Leute noch ein bisschen gehalten haben. Also Umweltwissenschaften zum Beispiel. Mhm. Ja. Das haben wir eigentlich nur gemacht, um die Chemie sozusagen dort unterzubringen und das dann mit Umwelt zu verbinden, damit wir noch ein paar Leute gehalten haben. Mhm. Wie gesagt, wir haben jeden genommen, den wir kriegen konnten über die letzten 35 Jahre. Es gab nie einen Musklausus. Und die Auswirkung ist natürlich, dass die Chemie einfach auf dem gleichen primitiven Status geblieben ist. Ein Drittel der Chemikalien, die ich in Muttermilch finde, kommen aus dem Baubereich. Was wird das gemacht? Die Gebäude werden jetzt versiegelt, gasdicht gemacht, die Luftqualität im Gebäude ist
drei. Der Trend geht schon zurück. Ich höre das jetzt immer.
Ja, mal ja, aber die Luft ist 3 bis 8 Mal schlechter als Außenluft. Das Gebäude muss aber gesetzlich versiegelt werden. Also im Prinzip, wenn man es nicht sozusagen sagen müsste, dass ausgerechnet wir in Deutschland Steuersubventionen kriegen für gasdichte Gebäude, ist schon wirklich grenzwertig, ja, in jeder Richtung. Dass wir überhaupt nichts gelernt haben dazu, die Leute in geschlossene Räume einzuspannen dazu und erstmal nicht zu fragen, was ist denn die gesunde Luft da drin? Ja? Mhm. Ja, Asthma ist häufigste Kinderkrankheit. Ja? Das ist doch absurd. Ja? Also ich muss doch erst fragen, was ist das Richtige? Also was ist gesunde Luft? Und dann kann ich das Gebäude isolieren.
Was ist das menschliche Problem? Weil wenn ich das so durchhöre, Design Thinking ist ja im Grunde auch so ein Prinzip, wo es immer darum geht, frag doch erstmal die richtigen Fragen, bevor du irgendwie loslegst mit Lösungen. Und was denkst du, ist da die menschliche Hürde, die wir immer wieder...
Ja gut, Albert Einstein hat es ja auch gesagt. Er hat gesagt, wenn ich ein Problem, eine Stunde Zeit habe, ein Problem zu lösen, würde ich 59 Minuten erst drüber nachdenken. Aber wir haben jetzt schon 59 Minuten nachgedacht und es wird höchste Zeit, mal was zu tun. Darum bin ich, Design Thinking ist ja ganz schön, aber Design Doing wäre ein bisschen besser. Ja. Dazu, weil das hat...
Aber man will ja auch nicht das Falsche tun. Also es wird ja auch immer wieder, merkst du ja auch an, dass immer wieder völliger Aktionismus betrieben wird und ohne Bedacht an Lösungen geschraubt werden, die am Ende keine Lösung sind.
Ja, aber das ist doch nur eine einfache Frage. Ich kann sagen, ist es für 10 Milliarden Menschen geeignet?
Ja.
Wenn ich es falsch mache, ist es reversibel? Kann ich es korrigieren?
Ja.
Und dann kann ich handeln. Und zwar sofort. Ich werde immer Fehler machen. Ja. Auch dazu, ich muss nur erreichen können, wenn ich begreife, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich ihn korrigieren kann. Und den nicht auf Kosten der Allgemeinheit. Aber dann ist das Handeln wirklich da. Das Schlimme ist ja bei unseren Universitäten, wir werden immer nur für Probleme bezahlt. Alle sind froh. Solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. So halten wir Probleme künstlich am Laufen. Ich muss in jede Studie reinschreiben, mehr Forschung ist nötig, denn sonst kann ich meine Doktoranden und Diplomanten und Masterstudenten nicht bezahlen. Ich habe noch nie für was Neues Geld bekommen. Öffentliches Geld gar nie. Weil da gibt es ja keine Bewertung für Neues, weil es ja neu ist. Das heißt, ich kriege für die Variation des bestehenden Geld. Und das ist albern. Das wird uns nur letztlich in der Tat einfach zerstören. Und da, wie gesagt, der eigentliche Vorteil der Europäer ist die Diskussion um Umwelt. Das habe ich erst begriffen, als sich Christoph Ingenhofen an mich gewendet hat, weil er gefragt hat, Larry Page möchte ein Haus haben ohne Feinstaub. Da kommt er nicht auf die Idee, jemand in den USA zu fragen, sondern wir wissen, was das ist. Wir wissen, dass wir 5 Jahre Lebenserwartung durch Feinstaub verlieren. Das sind über 800.000 Leute in Europa. 20 Mal mehr Leute sterben durch Feinstaub und Stickoxide als durch Verkehrsunfälle. Ja? Das ist ja absurd. Da diese junge Generation dieses Internets dazu hofft, so lange zu leben, bis das ewige Leben erfunden worden ist, gibt es natürlich 3 Faktoren, die sie daran hindern. Erstens Unfälle, ja. Zweitens Krankheiten. Darum geben die so viel Geld für Krebsforschung aus, vor allem diese Stiftungen von Microsoft und sonst was davon, weil sie vor allem selber weinen. Drittens hat sie natürlich Steve Jobs Krebserkrankung, das mit keinem Geld der Welt jemand wirklich zu retten war, sozusagen. Es wäre schockiert bis heute, ja, davon. Und das heißt, dass sie... dass sie sagen, okay, was ist es? Unfälle, also darum selbstfahrende Autos, die möglichst sicher sind, dass nicht ich von jeder Fehlentscheidung eines Idioten abhängig bin, dann konstruiere ich lieber den Roboter, der sozusagen die Fehlentscheidungen ausschließen kann. Mhm. Und darum ist natürlich Feinstaub der Hauptkiller. Dann sagt Larry Page, sein Haus soll eben ohne Feinstaub sein. Und an wen wendet er sich? An jemanden in Europa dafür. Mhm. Ja, weil das Know-how sitzt hier.
Ja,
und das ist eine Innovationschance. Mhm. Hier.
Von, ja.
Und das gilt für alle diese Sachen. Also wir können Dinge machen, die gesund sind und gut für die Umwelt. Und zwar wie niemand sonst auf der Welt. Und wenn ich das mit Digitalisierung verbinde, das mit Gentechnik verbinde, das mit Nanotechnik, mit Elektronik verbinde, dann sind wir technologisch führend. Ja. Dann sind das alles Dienstleistungen für den Grund, es geht um Gesundheit und Wohlbefinden. Das ist das Ziel, was eine Gesellschaft schaffen muss davon. Und dann ist es das, was wir können, in Europa führend dafür. Wir müssen es bloß das andere als Unterstützung und nicht dem zuzuarbeiten. Es ist kein Selbstzweck, das Internet. Ja? Es ist ein Instrument dafür, Gesundheit und Wohlbefinden zu erreichen.
Und eine Frage, Bayer und Monsanto. Wie siehst du das? Warum haben die das gekauft?
Ich habe ihnen gesagt, bevor sie es gemacht haben, dass sie sich doch bitte beim kleinen Prinzen umgucken sollen. Ja? Was passiert, wenn eine Schlange einen Hut verschluckt hat oder eine Giraffe oder sonst was. Genau, das hat die Firma Bayer gemacht. Sie hat einen Elefanten verschluckt. Nur ist das kein romantisches Bild. Sie wird daran jämmerlich zugrunde gehen. Ja. Weil es liegt vor allem an der amerikanischen Geschäftskultur auch. Für Amerikaner ist Fair Play einfach nur ein schmutziger Trick. Mhm. Und ich habe über 20 Jahre gebraucht, um das selber zu begreifen. Ja, ich gehe an, sage Fair Play und dann nachher komme ich an und sage, don't take it personal. Ja, just business. Ja. Die Fair Play ist nur da, den anderen über den Tisch zu ziehen. Ja, und die gleichen schmutzigen Tricks, ihn daran zu hindern, die gleichen schmutzigen Tricks zu begehen. Das ist alles. Ja. Und das ist für Innovation eine Katastrophe. Weil darum sind die Europäer viel innovativer. Weil für Innovation brauche ich Vertrauen, Verlässlichkeit. Und auch immer zu überlegen, was ist für dich gut, Alexander? Was ist für dich gut, Matthias? Weil nur dann kann ich Neues machen. Aber um es zu vervielfältigen, ist das amerikanische System überlegen. Da ist ein totalitäres Regime wirklich überlegen. Weil das kann ich anordnen dann. Ja. Das heißt aber, wenn die Innovation in einer freien Gesellschaft nicht stattfindet, wird nur das Falsche perfekt gemacht und damit perfekt falsch. Ja. Und ich habe das mehrmals erlebt, da sagt der Vorstandsvorsitzende, ja, bei einem großen Sportartikelhersteller zum Beispiel, sagt etwas und jemand widerspricht und in einer halben Stunde hat er seine Stelle verloren. Ist das kreativ, wenn alle immer nur dem Vorstandsvorsitzenden nach dem Mund reden dabei? Das führt dann dazu, wenn ich etwas habe, was ich vervielfältigen kann, dann kann ich so wie die Leute dann von War Rooms reden, die Beschäftigten als Human Resources, als Menschen Rohmaterialien einsetzen wie Soldaten. Ja, so wie man einfach dann plant, einen Angriff zu machen und so viele Leute dabei zu opfern. Mhm. Dafür funktioniert das. Aber für Neues geht das nicht. Wenn man in Holland in der Firma ist dazu, dann sagt er, ja, okay, unser CEO hat schon was gesagt, das ist ja gut und er soll ruhig zuerst mal was sagen, aber ich möchte was völlig anderes sagen. Ja? Mhm. Und das ist viel kreativer, das ist innovativer. Mhm. Und dann wird der CEO, also der Geschäftsführer, wird zum Moderator für viele Talente. Mhm. Anstatt dass er selber immer unter Druck sitzt. Die durchschnittliche Zeit eines CEOs in den USA ist 18 Monate, ja? an der Spitze eines Unternehmens. Mhm. Darum ist es ja wichtig, so jemanden wie den Jim Hackett zum Beispiel zu nehmen. Den habe ich 1994 getroffen und er hat gesagt, Michael, ich bleibe so lange an der Spitze des Unternehmens, börsennotierten Unternehmen, bis unsere ganze Firma umgestellt ist. Ja, für den weltgrößten Büroartikel- und Büromöbelhersteller. Ja, und das hat er durchgehalten. Über 25 Jahre sozusagen hat er das gemacht. Ja, davon. Und dann ist er rausgegangen und gesagt, jetzt habe ich meine Arbeit erledigt davon. Ja.
Dann bedarf es solcher Persönlichkeiten auch.
Ja, ne? Natürlich, ja klar. Also das ist ja richtig, wenn man sich immer hinter der Masse versteckt. Also es braucht in der Tat Führung von Leuten, Ideen, Inspiration. Das, wo wir natürlich Schwierigkeiten haben, wenn wir Leadership auf Deutsch übersetzen sozusagen, aber was uns durchaus auch hindert, wirklich Dinge dann auch zu vertreten bis heute. Mhm. Also auf EU-Ebene sind in den entsprechenden Bereichen einfach viel zu wenig Leute vertreten, die diese Umweltdiskussion geführt haben. Jetzt läuft auf EU-Ebene der Begriff Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, der wurde in Deutschland lange diskutiert, bevor ihr beiden überhaupt geboren wart, Anfang der 80er Jahre sozusagen. Ja. Das ist, und jetzt fallen die genau dahin zurück. Ich habe das unterstützt. Gegenüber Herrn Timmermans zum Beispiel gesagt, ja klar, Leute in Bulgarien, Rumänien, Polen hat nie eine Umweltdiskussion. Die müssen an das EU-Geld auch rankommen können. Ja. Der Effekt ist aber fatal. Wir packen jetzt irgendwie giftigen Flugaschen in Baustoffe rein und nennen das Kreislaufwirtschaft. Ja. Also ohne Ende wird da Gemeinheit gemacht. Die Schlemme aus der Altpapierverarbeitung gehen als Füllstoffe in Kartons. Dann esse ich mit einer Pizza ein Drittel einer Visitenkarte an Druckchemikalien mit, anstatt jetzt Druckerzeugnisse so zu machen, vor allem für Verpackungen auch, die perfekt kompostierbar sind. Mhm. Das Know-how ist da.
Mhm. Circular Economy war noch.
Circular Economy, ja, ich wollte dich auch zu fragen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir irgendwie mal auf Englisch switchen, aber weißt du was, das machen wir ein andermal. Wir machen nochmal einen auf Englisch, weil wir merken gerade, wir sind irgendwie im Flow. Und zu Circular Economy wollte ich dich auch was fragen. Genau, weil Ellen MacArthur ist ja so eine, die es irgendwie geschafft hat, jetzt so einen Begriff irgendwie groß in der Welt zu machen. Und die hat doch aber bei dir auch hier eigentlich das Praktikum gemacht, nachdem sie ihre Weltumsegelung gemacht hatte. Und dass sie irgendwie hier doch eigentlich das ganze Know-how sozusagen erlernt. Ne? Wie ist dein Gefühl dazu,
Das heißt jetzt zirkuläre Wertschöpfung, das kann man auch pubertäre Wertschöpfung nennen. Also masturbieren wäre zum Beispiel pubertäre Wertschöpfung. Das ist, wir fallen 40 Jahre damit zurück. Mhm. Ich wollte das, deshalb habe ich das auch aktiv unterstützt, damit eben die anderen Länder in Europa als Europäer auch an Bord sind. Mhm. Aber der Effekt in Niederlanden, in Frankreich, in Großbritannien ist verheerend. Die Leute nehmen ihre alte, stinkige Kreislaufwirtschaft und optimieren ihr Bestehendes. Mhm. Und also aus 41 seltenen Elementen einem Mobiltelefon wird 9 zurückgewonnen, die wirklich nicht selten sind. Und das nennen wir Recycling, zirkuläre Wertschöpfung. Aus 46 Stahllegierungen eines Mercedes wird nachher Baustahl gemacht und das gilt als zirkuläre Wertschöpfung.
Ich stimme dir so 100% zu. Also das merkt man auch immer, wenn man mit dir im Gespräch ist, dass es irgendwie natürlich darum gehen muss, auch wirklich die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Gleichzeitig, wie gehst du damit um, dass ich so aus meiner Perspektive zum Beispiel, ich finde es immer schön, dass zumindest irgendwie ein Schritt von mir ist es völlig egal, hingeht zu, wir müssen irgendwas machen. Und selbst wenn dann der Ansatz erstmal nicht ganz richtig, auch Cradle to Cradle ist ja im Grunde genommen der Gedanke zu sagen, was kann ich Schritt für Schritt, kann ich Schritt für Schritt dahin kommen? Ist nicht auch der erste Impuls, also sind das nicht im Ende auch die Menschen, die es nicht ganz richtig angehen, eigentlich auch Mitstreiter in einem Denkanstoß, irgendwie mit unserem Umweltproblem umzugehen?
Ja, bei radikalen Änderungen habe ich immer ein Qualitätsproblem. Das ist ja auch klar. Darum ist es manchmal mehr Knödel tut Knödel und Nudel tut Nudel. Mhm. Und da kann ich auch mit umgehen. Und darum ist es wichtig, Ziele vorzugeben. Zu sagen, bis 2030 wollen wir das erreichen. Mhm. Dann ist auch der Kunde mein Freund. In traditioneller Nachhaltigkeit ist der Kunde mein Feind. Er hält mich ja davon ab, null zu sein. Mhm. So kann ich sogar sagen, je mehr du kaufst, desto schneller komme ich voran, auch wenn ich noch nicht perfekt bin. Aber ich versichere dir, du kannst transparent über das Internet, über Digitalisierung sehen, was wir genau tun. Ja? Und dann kannst du sehen, wie der Fortschritt ist. Und dann muss es auch nicht perfekt sein. Mhm. Und natürlich hat Ellen MacArthur für die Circular Economy über 80% von Cradle to Cradle übernommen. Die Idee, die Dinge als Nährstoffe zu verstehen, ja, für die Biosphäre und die Technosphäre, die war in der traditionellen Kreislaufwirtschaft nicht da. Da hat man einfach alles irgendwie wiederverwendet. Aber Kreislaufwirtschaft ist lineares Denken im Kreis. Ja. Also das ist wie London Eye sozusagen. So beim dritten Mal sage ich, was tue ich denn denn hier? Das ist ganz schön langweilig. Ich komme wieder an den gleichen Punkt zurück. Ich müsste die nächsten 5000 Jahre wieder dieselben Schreibtischstühle machen. Ja. Nein, es sind die Räume, die Biosphäre und die Technosphäre. Ja, heute Waschmaschinen, morgen Autoteil, übermorgen Rechner etc. Das ist ein anderes Denken. Mhm. Es ist nicht Langlebigkeit, es ist definierte Nutzungszeit. Nur dann lässt es sich digitalisieren. Mhm. Wenn die Waschmaschine 40 Jahre hält, dann weiß ich nie, was in Komponenten irgendwo jemals drin ist. Mhm. Es bedeutet aber durchaus Denken aus der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft zu übernehmen. Zum Beispiel, wenn ich heute einen Wald pflanze, dann kann ich ihn morgen schon beleihen, ja, obwohl er erst in 100 Jahren geerntet wird. Mhm. Wenn ich heute ein Fenster einsetze, was in 30 Jahren garantiert geerntet wird, kann ich es nicht beleihen. Mhm. Das heißt, wir brauchen andere Geschäftsmodelle und da bleibt man auf halbem Wege stecken. Dann sage ich, der Schritt, also erstens muss ich fragen, wohin möchte ich denn? Also wenn ich von Hamburg nach Kopenhagen möchte, dann hilft es mir nicht, effizient nach Frankfurt zu gehen. Ja? Mhm. Also ich muss erst fragen, was ist die richtige Richtung? Mhm. Zweitens muss ich aber auch fragen, wenn ich jetzt loslaufe, komme ich damit auch an? Dann sage ich, ja, schön, ich laufe schon mal los, ich will heute Abend in Frankfurt sein. dann sagst du klar, so ein Idiot, du wirst ja nie ankommen. Mhm. Und bei all den Maßnahmen, die wir im Moment machen, ist es der Schritt in die richtige Richtung. Das ist so, wie wenn wir auf der Titanic sitzen und jetzt anstatt mit dem Teelöffel, mit dem Esslöffel das Wasser rausschöpfen. Mhm. Das wird uns nichts helfen, das hält uns nur beschäftigt.
Mhm. Das Grunddenken ist einfach wichtig.
Dann ist Donald Trump sozusagen der ehrlichere Lügner. Und er sagt, hey Freunde, macht nichts, ich tue garantiert auch nichts. Ja? Davon, das ist dann besser, weil die Illusion zu schaffen, ist doch viel gemeiner. Mhm. Ja? Den Leuten so zu tun, als dann... konsumieren sie wirklich einfach bedenkenlos weiter und es täte sich ja was, aber es schafft nur eine Illusion. Es entsteht ein Ökologismus, der der Ökologie gar nicht dient, sondern uns nur beschäftigt hält, so wie der Sozialismus auch nie sozial war.
Ja. Dein Assistent Patrick hat uns gebeten, in der Zeit zu bleiben. Ja. Wir sind kurz davor. Ich hätte dann einfach so, ich würde einfach mal ein paar Fragen, die vielleicht ein bisschen out of...
Einmal Bewusstseinsschritt. Hast du das Gefühl, die nächste Generation macht diesen Bewusstseinsschritt? Ist die Menschheit an einem Bewusstseinsschritt? Gibt es das?
Ja, es ist eine ziemliche Gemeinheit. Immer wenn die Leute, die Erwachsenen nicht kriegen, stammt es sich die Kinder. Das macht jede Diktatur so. Ja? Also so, darum gab es die Hitlerjugend auch. Und in der Form. Das heißt, es ist eine Gemeinheit. Wir können jetzt handeln. Wir wissen, was zu tun ist. Und wir können den Kindern einfach eine unbeschwerte Kindheit lassen. Ja. Mhm. Stattdessen instrumentalisieren wir sie und tun so, wie wenn sich was täte, nur weil die Kinder auf die Straße gehen. Das ist so wie die zwei Psychologen, die zusammenkommen und fragen, der eine fragt, kannst du mir sagen, wie es hier zum Bahnhof geht? Und dann sage ich, weiß ich leider nicht, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Und so ist es natürlich mit den ganzen Dingen. Wir denken, wir hätten ein Problem bewältigt, wenn wir uns darüber unterhalten haben. Mhm. Das ist nicht. Wir brauchen jetzt eine Landwirtschaft, die tatsächlich den Boden zurückgewinnt. Im Moment setzt die Landwirtschaft 10 Kalorien Energie ein für 1 Kalorie Ernährung. Ja, beim Aufzug brauche ich, wie gesagt, für die gleiche Leistung nur 2 Kalorien. Also ich kann meinen Carbon Footprint minimieren, wenn ich Aufzug fahre. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die Kalorien erzeugt aus der Sonne. Wir müssen eine Ernährung aufbauen, die auf Algen, auf Pilzen, auf Bakterien aufbaut, für 80% unserer Grundernährung. Es ist mir egal, ob Rindfleisch 20.000 Liter Wasser braucht. Das ist ein Moralthema. Aber dass ich von dem Eiweiß nicht mal 20% aufnehme, ist doch dumm. 80% ist Müll für meinen Körper. Wenn ich Algen aufnehme, nehme ich über 80% des Eiweißes sofort auf. Also nicht die Frage jetzt, ist das Rindfleisch bäh? Das mag eine gute Delikatesse für ein Steakmalz sein, das ist völlig okay davon. Aber tägliche Ernährung ist das einfach nicht. Aber wenn ich Algen aufnehme und wenn man sieht, die Leute haben in 10 Jahren sich auf Sushi umgestellt, dann ist jetzt die Sache, eine Kette mit Algenrestaurants zu machen, um einfach wirklich gesunde Ernährung zu haben und nicht die Umwelt allgemein zu schützen. Ja, also die Innovation steht jetzt an.
Es geht einfach um Lösungen, nicht ums Philosophieren.
Ja, natürlich. Es geht darum, jetzt die Dinge zu gestalten. Ja. Und das heißt, wir brauchen ein neues Bio, was unsere Nährstoffe zurückbringt. Ja. Also das ist doch lächerlich. Der Bio-Landbau ist in Deutschland erfunden worden unter anthroposophischer, romantisierender Naturbegriff. Aber dort ist die Bodenerosion gar nicht drin. Ja? Mhm. Weil damals war natürlich die Landwirtschaft nicht derartig bodenzerstörerisch, wie sie jetzt ist. Ein Biolandbau, der Boden zerstört, ist letztlich schafft er Illusion. Aber das ist kein Biolandbau. Ja. Ja. Und das heißt, das zu gestalten, zu ändern, und da gibt es ganz viele Dinge. Wie gesagt, wir sollen die Rente abschaffen, weil die Rente nur Müllmanagement ist von Menschen. Wir dürfen nicht Menschen zum Müll erklären, nur weil sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Dann fehlen sie uns in anderen Bereichen. Ja? Im sozialen, im Umweltbereich für eine andere Landwirtschaft von vornherein.
Das ist der Bewusstsein.
Echt ein Umdenken. Das ist der Bewusstsein. Eine Desillusionierung. Ja. Ne?
Ganz gegenteilig. Ich habe ja viele Projekte gemacht, so wie die Happy Healthy School in Rotterdam. Da waren 4 Mädels mit 14, kamen da nicht die Lehrer. Und haben gesagt, hey, wir haben von Cradle to Cradle was gehört, wir möchten da gerne mitmachen für unsere Schule. Ja, der Vandalismus in dieser Schule spielt keine Rolle mehr. Vorher sind Toiletten zerstört und Wände beschmiert. Mhm. Wenn Kinder gemocht sind, wenn sie wirklich geschätzt sind, dann sind sie eben freundlich und kannibalisieren sich nicht selber und zerstören sich nicht ihre Umgebung dabei. Ja, und das gilt selbst für die Ärmsten der Armen. Sie sind immer großzügig und freundlich. Mhm. Wir kommen zum bescheideneren Lebensstil nicht deshalb, weil es uns jemand vorschreibt, sondern weil uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Mhm. Wenn auch Menschen Angst haben, wenn man ihnen sagt, ja, die Welt geht so unter, dann raffen sie noch schnell an sich, was sie kriegen können. Mhm. So wie beim Jedermann sozusagen in Salzburg kann man sich das jeweils angucken, dass ich noch schnell alles an mich raffe dazu.
Bevor die Happy Hour vorbei
ist. Ja, also das heißt, die Umwelt Diskussion führt gerade dazu, die Menschen raffgierig zu machen. Mhm. Man sagt, du bist eigentlich eine Belastung davon und die Welt geht sowieso nicht weiter. Also schnapp es dir. Ich beim World Ocean Day in Rotterdam war der Fabien Cousteau da, 5000 Studierende waren dort. Und er zeigte die Korallenriffe, die schon weg sind und die gerade absterben und die in 10 Jahren weg sein werden. Von den 5000 jungen Leuten dazu haben sofort 500 beschlossen, noch hinzufahren, bevor sie weg sind. Also das schlimmste Problem, was ist ein psychologisches, nennt sich FOMO. Ja? Die Angst, was zu verpassen. Fear of missing out. Ja? Ich habe ganz viele Naturvölker mir angeschaut. Die Menschheit kennt es allgemein. Mhm. Es ist keine Angst vor dem Tod, auch nicht vom Sterben. Die ist kulturbegriffen. Aber die Menschheit denkt, also alle Menschen haben Angst zu sterben und was verpasst zu haben vorher. Mhm. Ne? Und je mehr Bilder sie über das Internet sehen, desto mehr haben sie Angst, was zu verpassen. Mhm. Darum, bevor sie mitmachen beim Protest zur Klimaveränderung, muss erst die Weltreise natürlich gemacht werden. Mhm. Und da ist Schwimmen nicht unbedingt angesagt dafür. Weil die Jungen sagen, ja, wenn ich mein Studium vorbei habe, ist die Welt vielleicht gar nicht mehr da. Ja? Mhm. Also gucke ich mir sie lieber jetzt an. Ja, also die Angst, was zu verpassen. Die Gesellschaft wird insgesamt immer unglücklicher durch die vielen Bilder, die das Internet liefert. Weil das Glück definiert sich immer durch den Vergleich. Mhm. Also wenn man die DDR an Polen abgetreten hätte, wäre das viel besser für alle Seiten gewesen. Mhm. Weil so wären sie nicht die armen Schlucker aus dem Osten gewesen, sondern schon die Reichen aus dem Westen. Mhm. Weil das Glück, also so wie ich im schlechten Hotel lieber das beste Zimmer habe, als im besten Hotel das schlechteste Zimmer, so definiert sich Glück durch den Vergleich. Für 95%, nur für ganz wenige. Ich hatte das Glück, den Dalai Lama 3 Tage sprechen zu können bei diesem Cradle-to-Cradle-Projekt. Der ist aus sich heraus glücklich. Der braucht den Vergleich nicht, in der Tat. Und das Lustige ist, er sagt, Glück ist nicht wichtig. Ja. Es geht nicht um Glück, es geht um Zufriedenheit. Ja. Von dem Glück sei ein flüchtiger Moment. Aber der Mensch ist in der Tat glücklich. Ja,
also wie zufrieden bist du, Michael?
Ja, ich meine, ich habe gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, gebe ich zu. wenn ich Selbstbewusstsein entwickeln würde, dann hätte ich für anderes keine Zeit. Mhm. Und ich sage auch, die meisten Leute sollen auch nie Selbstbewusstsein entwickeln, sie würden nicht sofort umbringen. Mhm. Weil da ist nichts, verstehen Sie? Da ist nichts. Ja. Und dann wird wenn sich das Nichts bewusst werden dazu, die Schwaben, die kennen diesen tollen Unterschied zwischen dem Nichts und dem Gar Nichts, ja, sozusagen. Aber also, sagen wir mal so, ich habe eine Aufgabe, was mich völlig ausreicht zu motivieren, ist zu sagen, wie schlecht die Chemie ist. Ja. Wenn ich einen einfachen Kassenzettel anfasse und 2 Dutzend Chemikalien im Blutstrom habe, dann motiviert mich das 24 Jahre daran zu arbeiten, ein Thermopapier zu haben, was mit Hautkontakt geeignet ist.
Hast du jetzt geschafft, haben wir gerade gehört.
Ja. 18 Jahre ein kompostierbares Leder zu kriegen, 22 Jahre Papier zu haben, das kompostiert oder verbrannt werden kann. Mhm. Das heißt, die Dinge brauchen Zeit. Das Mobiltelefon... Ja. Ich wurde vor 65 Jahren entwickelt. Es hat 65 Jahre gedauert, bis es für die Allgemeinheit verfügbar war. Ich hatte als Student ein Mobiltelefon, das hat 18 Kilo gewogen. Ja. Ja. Also echte Innovation braucht Zeit. Wenn man das versteht, dann geht man gelassener mit den Dingen um. Und wenn man jetzt sieht, dadurch, dass jede Designschule der Welt, die ein bisschen was auf sich hält, jetzt Cradle to Cradle lehrt, und jetzt kommt eine Designer-Generation her, die wirklich Gestalter sein will. Mhm. Und damit kann man die Matteo Thuns und die Alessis und die Philip Starks alle vom Thron stoßen, davon, dass es alles Giftmülldesign. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich ein bisschen auf mich stolz sein will, vorher waren das hauptsächlich Behübscher, die haben gesagt, ja, schönes Stöffchen, da kann ich was mitmachen dazu. Ja. Die haben nie gefragt, wie dieses Stöffchen zustande kommt und wie giftig es ist. Ja. Jetzt kommen Gestalter wirklich an. Ja, und darum ist das Design Thinking sozusagen natürlich der Anfang davon, die Designer wirklich wichtig zu nehmen. Vorher waren das hauptsächlich verhinderte Künstler, die gesagt haben, naja, so habe ich wirklich sichere Einnahmen, wenn ich ein neues Design bei Porsche gestalte daraus. Ja. Ja, jetzt sind es wirklich Gestalter, die das ändern wollen. Ja. Und darum glaube ich, wir werden viel schneller vorankommen. Es gibt schon über 11.000 Cradle-to-Cradle-Produkte, von denen unter uns gesagt die Hälfte mehr Knödel-to-Knödel sind oder Nudel-to-Nudel, die nur formell die Kriterien erfolgen. Ja. Es gibt eine Zertifizierung, die völlig jämmerlich ist, also mit Silber, Gold und Platin zu zertifizieren. Wie dumm kann man eigentlich sein? Ich meine, das sind giftige Schwermetalle. Da kann ich, Platin-Verbindungen sind ähnlich giftig wie Zyankali. Ja? Das soll die höchste Stufe dazu sein.
Ja. Die Suppe musst du selber auslöffeln.
Nein, ich habe da dem zugestimmt halt davon, wie ich auch halt gegenüber meinem amerikanischen Freund zugestimmt habe, Abfall ist Nahrung zu nennen, weil er sagt, das versteht ja niemand, aber Das war ein teurer Preis. Ja, da denkt man immer noch an Abfall. Also anstatt ich denke, Nahrung ist Nahrung von vornherein. Und inzwischen ist das korrigiert, das ist begriffen davon, dass es pädagogische Konzepte nicht braucht dafür, sondern dass einfach nur intelligente Produktgestaltung für die Biosphäre und die Technosphäre. Wenn man sieht, dass das Buch Cradle to Cradle jetzt in die Liste der wichtigsten Wissenschaftsbücher der Welt aufgenommen worden ist, in die Penguin Books, direkt neben Charles Darwin, die Entstehung der Arten, steht jetzt Cradle to Cradle. Ja? Wenn man das begreift, wahnbrechende wissenschaftliche Leistungen dazu, dann das ist so kurz an den Nobelpreis sozusagen. Ja, okay. Das ist so der Ritterschlag für Wissenschaft überhaupt. Ja? Und ich bekomme jetzt im September für Cradle to Cradle die goldene Blume von Reit. Ja? Das ist bei weitem der älteste Umweltpreis in Deutschland. Reit war damals selbstständig, heute ein Stadtteil von Mönchengladbach. Mönchengladbach wird sich zu Cradle to Cradle Stadt erklären davon dabei. Ja? Am 14. September. Die goldene Blume von 1967. Ja? Davon, und zwar ohne, dass ich da irgendwie mich dafür beworben oder sonst was hätte dazu. Ja, nur weil die Leute nach Venlo fahren konnten und sehen konnten, wie die Zukunft aussieht. Ja. Und gesagt haben, da wollen wir dabei sein mit Mönchengladbach. Ja? Weil es einfach nur 20 Kilometer weg ist davon. Ja? Dann glaube ich, dass wir das wirklich schaffen. Und darum sind nämlich die Pioniere in Venlo, die gesagt haben, die haben noch keine Blaupause gehabt. Oder Stef Kran, direkt bei Desso und sonst was, die sind zu feiern. Die haben sich diesem Schwätzer angehört, den irgendwas erzählt hat, und haben gesagt, das machen wir, ja? Ohne Blaupause. Jetzt gibt es Blaupausen in so vielen Bereichen. Ich glaube, wenn wir in der gleichen Logik und Geschwindigkeit bleiben, vom Mobiltelefon reicht uns völlig aus, dann wird vor 2040 die gesamte Welt Cradle to Cradle sein. Es geht ja nicht anders, weil natürlich auch die Rohstoffe extrem selten geworden sind. Heute hat ein Kupfererz 0,1%. Als ich ein Kind war, hatte ein Kupfererz 3,5%. Das heißt, es kommt noch einer Tonne Gestein kommt noch eine Tonne Kupfer heraus. Aber nur im besten Fall, weil ich nur 80% zurückgewinnen kann, werden nur 800 Gramm herausgewonnen. Der Rest bleibt in der Schlacke. Das heißt, allein unsere Hamburger Kupferhütte verursacht viermal mehr Müll als das gesamte Hausmüll- und Gewerbemüllaufkommen Europas. Nur durch eine einzige Kupferhütte. Was jetzt passiert?
Wenn man in die Statistiken geht,
die machen jetzt die Plastiktüte dazu, dass man nicht mit Donald Trump sagt, oh ja, jetzt nehmen wir Plastiktüten anstatt Papiertüten. Das ist Pipifax einfach im Verhältnis zu dem, was die Herausforderung ist. Davon ist ein, was können wir im Supermarkt jetzt tun? Nein, es wurde in der Menschheitsgeschichte noch nie so wenig Kupfer recycelt, weil durch die immer effizientere Anwendung die Kupferteile immer kleiner werden, dass sich gar nicht mehr lohnt, sie herauszukriegen. Das heißt, darum ist die Effektivität jetzt das Erste. Und das zu ändern, nur, das heißt, wenn aus dem Mobiltelefon wird nichts wirklich Seltenes zurückgewonnen. Kein Gallium, kein Indium, kein Germanium. Und wir nennen das Recycling. Darum ist das Erste zu sagen, Freunde, der Kaiser ist nackt. Da ist nichts dahinter davon. Der grüne Punkt hat für die Umwelt überhaupt nichts gebracht, gar nichts. Er hat sicherlich 100.000 Ehen mindestens in Deutschland gerettet. Weil Ehepaare, die sich Jahrzehnte nur in der Küche angeschwiegen haben, ja, und nahe dran sich zu trennen, haben durch die Mülltrennung wieder zusammengefunden. Er sagt, Schatz, muss ich jetzt hier den Cola-Deckel noch irgendwie extra packen? Muss ich den Joghurtbecher noch waschen? Geht es in die Tonne oder bringst du die Dosen runter? Ja, es hat Gesprächsstoff. Plötzlich ein gemeinsames Thema in der Küche geschaffen davon. Dadurch sind viele Paare zusammengeblieben, auf jeden Fall. Aber die Verpackungsmenge hat sich verdreifacht in der Zeit mit dem Grünpunkt. Kein giftiges Polymer, Kunststoff, Geschichte ist vom Markt gekommen, kein giftiges Pigment ist weggekommen, nichts. Ja, gar nichts. Da haben sich ein paar Leute absolut die Taschen voll gemacht. Also wenn man sich das wirklich überlegt, es galt als recycelt, wenn es im Recyclinghof angekommen ist. Ja. Dass es nachher in die Verbrennung gegangen ist, weil es nicht zu recyceln war, war egal. Es wurde ja im Recyclinghof angeliefert. Ja. Das heißt, ich musste es nur entsprechend deklarieren. Es galt als recycelt, wenn es nach Vietnam oder Kambodscha und liegt dort heute rum noch, davon exportiert wurde, weil es war durch die Basler Konvention illegal, Abfälle zu exportieren. Also hat man es als Wertstoffe deklariert. Aber Wertstoffe sind sie ja nur, wenn sie recycelt werden. Dadurch hat man Recyclingraten von über 50% geschafft, obwohl die Recyclingrate unter 5% war. Ja, also das, weil es ja exportiert wurde. Es liegt dort überall rum, wird ins Wasser gebracht durch den Regen. Und dann sagen wir, ja, die Asiaten schmeißen den Müll ins Meer. Oder es galt als recycelt, wenn es in Bergwerke gekippt worden ist. Ja, bis vor 3 Jahren war es legal, alte Colaflaschen in die Bergwerke zu kippen, weil es ja eine stoffliche Verwertung war. Der Stoff wurde ja verwertet. Ich meine, da, mit den Lügen hält nur die katholische Kirche mit, würde ich sagen, dazu. Es ist wirklich erstaunlich, dass wirklich ein demokratischer Staat sich erlauben kann, seine Bevölkerung über so viele Jahre systematisch zu belügen. Warum? Weil man gedacht hat, das Verpackungsthema ist ein Moralthema, ein Verantwortungsthema. Und mit der Wiedervereinigung konnte man sich jetzt halt 25 Jahre die Moral nicht leisten. Ja. Dann hat man das Geld ausgeben müssen woanders. Das war so eine Art Luxus. In der Wirtschaft und in der Wissenschaft ist das Know-how durchaus weitergegangen. Drum ist das Know-how da. Trotzdem sind wir in der Umsetzung lange nicht mehr weltweit führend, lange nicht. In Bangladesch werden die Plastiktüten verboten, ja? Davon alles, was nicht kompostierbar ist. In Ruanda, ja? Davon. Aber das geht auf uns zurück ursprünglich. Und es wird Zeit zu begreifen, es ist ein Innovationsthema, nicht das Moralthema. Denn wie es einfach für uns alle gilt, für 95% ist die Moral weg, wenn sie wirklich gebraucht wird. Ja, und wenn ich mich frage, wo halte ich mich wirklich moralisch und warum? Dazu ist es letztlich trotzdem nur aus Eitelkeit. Mhm. Wenn ich es nötig habe, mit AfD-Leuten gemeinsame Sachen zu machen, dann bin ich ein Idiot. Ja? Also, dann habe ich das nötig. Wenn ich Leute, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, diskriminieren muss, dann bin ich ja nur ein Schwachsinnsidiot. Ja? Also es, und letztlich gesehen kommt man diesen Nazis auch nur bei, indem man sich über sie lustig macht. Mhm. Ja, die einzige Form. Ansonsten gesehen werden sie zusätzlich aufgewertet. Mhm. Jemand, der Nazi ist, ist eigentlich ein Patient. Ja? Er muss einfach betreut werden davon, ja? Weil er hat wirklich was verpasst. Dazu, wie die Ärzte das so wunderschön mal dargestellt haben mit ihrem Lied Arschloch sozusagen, wo sie sagen, ja, offensichtlich hat deine Mutter dir nicht genügend Liebe geschenkt als Kind. Ja? Ja, von drum brauchst du das. Ja? Ja. Und so Leute, die Müll machen, die durften als Kind zu wenig im Töpfchen rühren, würde ich sagen. Weil sie irgendwie haben sie sich mit ihren Exkrementen nie genügend beschäftigen können. Davon, ja? Also, die Psyche ist von viel zentralerer Bedeutung und die Kultur dahinter. Amerikaner zum Beispiel haben 5-mal mehr Einwegprodukte als wir Europäer. Und es liegt wirklich an ihrer Sexualmoral, sonst an nichts. Ja, sie können nichts anfassen, was jemand anders schon angefasst hat. Ja, die nennen ihre Rohstoffe Virgin Materials, jungfräuliche Materialien. Und ohne euch da Näheres zu erzählen, da seid ihr noch zu jung dafür, eine Jungfrau kann ich nicht recyceln. Ja, was weg ist, ist weg. Ja, also nicht Primärrohstoff und Sekundärrohstoff. Darum muss es immer desinfiziert werden, dass es wieder jungfräulich ist. Ja, aber das kann man für Marketing nutzen. Ja, wenn etwas benutzt wurde, davon, das gilt in den USA auch, bei den Groupies kann man sehen, dann muss es von einem Heiligen stammen. Ja, die Popstars, die Groupies, die wollen benutzt werden von dem Star, weil sie dann zu einem heiligen Projekt dazugehören. Also ich versuche gerade jetzt schon seit 14 Tagen mit Dirk Nowitzki Schuhe zu bekommen davon, weil die modernen Heiligen sind Sportstars, sind Schauspieler, ja, sind Filmstars. Ja, und wenn es vom Heiligen benutzt wurde, dann ist es toll. So könnte ein recycelter Turnschuh davon 20.000 Moleküle des heiligen Schweißes von Dirk Nowitzki drin haben. Wenn ich nur ein Paar in 100.000 Paare mische, ja, dann bin ich ein Teil eines heiligen Projektes. Nicht von Otto Normalverbraucher, den Schweiß, den will ich nicht drin haben. Auf ja, amerikanisch, so Sixpack. Das heißt, das Community Building könnte anders stattfinden, dazu über Mechanismen, die wir über Heiligenverehrung durchaus hier gelernt haben.
Ich wollte einmal wissen, wie machst du deinen Gedankenstrom aus? Meditierst du manchmal oder so? Gibt es irgendwie einen Weg, wie du das ausschaltest da oben?
Naja, ich habe es ja einfach, ich kann mich bei der einen Tätigkeit von der anderen immer erholen, weil die Tätigkeiten sind so unterschiedlich. Und wenn man einfach mal begriffen hat, dass man selber völlig mittelmäßig ist, dann ist da auch kein großer Druck. Ich weiß nur von dem, was man wissen muss, etwa 5%. Das heißt, ich muss immer mit mindestens 20 Leuten zusammenarbeiten. Ja? Und darum kann man sich einfach auch zurücksetzen und andere gelten lassen, sie einladen, sie mit dabei haben. Und das ist erheblich erholsam. Also Dinge wirklich nochmal anders anzugucken. Und Cradle to Cradle ist auch nicht meine eigene Leistung, gar nicht. Ich habe nur den günstigen Moment gehabt, dass die chemische Industrie 1986 ein Identitätsproblem bekommen hat nach der Sandow-Katastrophe und sagte, so können wir nicht weitermachen. Mhm. Es verbindet einfach die verschiedenen Denkweisen der Welt zusammen und bringt die zusammen in ein schlüssiges Gesamtkonzept.
Gibt es ein Buch, was du Menschen empfehlen würdest? Gibt es ein Buch, wo du sagst, das habe ich gelesen, das würde ich...
Oh ja, es gibt viele natürlich, aber das erste dazu ist sicher Seneca vom glückseligen Leben.
Seneca vom glückseligen Leben.
Ja, also das ist wirklich ein ein Buch, was wirklich über die Jahrtausende einfach wunderbar ist. Also das ist so mein Lieblingsbuch überhaupt. Ja.
Dein Assistent wird uns nie wieder Zeiten geben, wenn wir so böse überziehen. Ja, insofern. Ja. Okay. Einmal wollen wir noch wiederkommen auf Englisch, Michael. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, das war ein tolles Gespräch.
Gerne. Ja, super war das. Ja. Genau. Danke.